Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, schön, dass Sie da sind und die anderen Städte einfach auch platt machen hier am blauen Sofa. Ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Ich freue mich total, dass wir heute einen sehr gegenwartskundigen Gast auf dem blauen Sofa haben. Sascha Lobo, herzlich willkommen.
Danke.
Gegenwartskunde ist Ihr Geschäft und weil die Gegenwart so vielschichtig und vernetzt ist, bedeutet das konkret, dass Sie in Ihrem Buch Realitätsschock Zusammenhänge von Migration, Digitalisierung und Gesundheit bis zu den emotionalen Seiten der Wirtschaft aufdröseln, also das, was uns jetzt bestimmt, aber auch die Zukunft determiniert. Erstmal danke dafür, dass Sie die komplizierte Gegenwart so ordentlich in 10 Kapitel gebracht haben.
Dankeschön für das Kompliment.
Was gemein ist, ist, dass 10 Kapitel in diesem Buch sind, dann schafft man es in der Messevorbereitung, alle Bücher zu lesen. Einen Tag vorher guckt man, ach, gibt es noch irgendwas Neues vom Lobo, was ich jetzt wissen möchte, und entdeckt ein geheimes Kapitel, das man über diesen QR-Code, vielleicht können Sie ihn mal demonstrieren.
Ja, na klar. Ich habe ein geheimes 11. Kapitel geschrieben, das ist der Realitätsschock der Parteien. Das schien mir notwendig und ich habe extra für die Buchmesse hier hinten den QR-Code aufschicken lassen.
Weil eigentlich muss man das Buch haben, um den QR-Code hinten zu scannen und dann kommt man an dieses geheime Dokument als PDF.
Auf jeden Fall. Sie müssen jetzt das nervige Buch gar nicht mehr kaufen. Sie können einfach gleich das interessante Kapitel.
Genau. Und das wird in Rattenfänger von Hamelnartige Szenen ausbrechen, wenn Lobo über die Buchmesse läuft und alle hinter ihm herlaufen, um diesen QR-Code zu fotografieren. Aber wir haben nicht viel Zeit, um viel zu bereden. Wegen aktueller Ereignisse würde ich mich gerne konzentrieren auf den Rechtsruck und auf dieses geheime Kapitel Parteiversagen, weil das, glaube ich, gut zusammenhängt. Den Rechtsruck oder das Kapitel zum Rechtsruck, das fangen Sie an mit einer Beschreibung der Ignoranz, des nicht auf den Rechtsruck gefasst Seins, dass wir alle überrascht waren, dass Donald Trump amerikanischer Präsident geworden ist, dass der Brexit irgendwie durchgegangen ist im Referendum. Nach den Morden in Halle, wo ja der stabile Türschließmechanismus die jüdische Gemeinde nur geschützt hat, da werfen Juden und Migranten den Behörden vor, das hatten wir schon nach dem NSU, rechten Terrorismus und die Vorstufe Extremismus nicht ernst genug zu nehmen. Ich habe den Eindruck, das war bei islamistischem Terror immer anders. Wieso wurde da mit zweierlei Maß gemessen?
Ich glaube, ich muss noch mal 2, 3 Schritte zurücktreten, um überhaupt erst mal das Konzept Realitätsschock zu erklären, damit man einen begrifflichen Überbau hat, um meine Perspektive zu verstehen. Ich habe vor einigen Jahren gemerkt, dass ich bestimmte Vorgänge in der Welt gar nicht mehr so verstanden habe wie noch zuvor, was bei mir besonders doof ist, weil mein Job ist, bestimmte Vorgänge in der Welt zu verstehen. Ich habe in bestimmten Dimensionen gedacht, huch, die Welt scheint mir aus den Fugen geraten oder sogar verrückt geworden. Ich habe dann angefangen, mit anderen Menschen zu sprechen und das wurde mir gespiegelt. Ja, wir haben auch ein merkwürdiges Gefühl, auch quer durch die Bevölkerung, völlig unabhängig von irgendeiner digitalen Sachkunde oder nicht. Und dann habe ich angefangen, diesem Gefühl hinterher zu recherchieren und bin auf den Realitätsschock gekommen und habe dabei bemerkt, dass sehr viele Dinge sich geändert haben, verwandelt haben, und zwar vor allem durch Digitalisierung und Globalisierung. Und um diese Brücke zu schlagen zu diesem fürchterlichen Thema, sehen wir, dass sich auch so etwas wie gewalttätiger Terrorismus, den es schon sehr lange gibt, und auch Antisemitismus, Rassismus gibt es auch in Deutschland schon sehr lange, um vorsichtig mal zu argumentieren. Das ist ja nicht mit der Nazizeit plötzlich weggekippt, aber diese Form von Gewalttätigkeit hat mit der digitalen Vernetzung eine neue Ebene erreicht. Und das kann man leider auch ziemlich genau benennen. Wir haben im März diesen Jahres einen terroristischen Massenmörder gehabt, der in Neuseeland über 50 Menschen ermordet hat. Der hat das live ins Internet gestreamt, der hat ein Manifest hinterlassen und offenbar war das über die digitale Vernetzung so wirkmächtig, dass seitdem mindestens 4 junge Männer weltweit, wir reden hier von den Vereinigten Staaten, von Norwegen und jetzt eben auch von Deutschland, diesem Mann nachgeeifert haben. Und das Katastrophale daran sind nicht nur die Morde, sondern auch die bisher nicht vollständig verstandenen Mechanismen, die dazu führen, dass teilweise Leute, die auf überhaupt gar keiner Beobachtungsliste standen, die überhaupt gar keine Anknüpfungspunkte hatten zu Terrorismus, losgehen und Menschen ermorden. Das ist also ein neues Phänomen, was leider einen ziemlich alten Hass wieder noch mal gefährlicher macht.
Das wurde ja jetzt auch viel, dieser Mechanismus, der noch nicht ganz verstanden wurde, wie sich Leute, die vorher unauffällig sind, auf einmal so radikalisieren, dass sie tatsächlich auf die Straße gehen und Leute versuchen umzubringen. Viele sehen die Vorbereitung darin, in der Hassrede, aber auch in den Tabubrüchen auf der politischen Bühne als Wegbereiter. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, man darf hier nicht es sich zu einfach machen. Es ist vollkommen klar, dass wir in aufgeheizten Zeiten leben. Es ist vollkommen klar, dass wenn rechtsextreme Meinungen offen geäußert werden, dass dann eine bestimmte Stimmung entsteht, eine Verstärkungsstimmung. Ich glaube aber, dass man versuchen muss, viel präziser die ganz konkreten Kausalitäten rauszufinden. Was passiert mit diesen Menschen ganz genau, warum? Und da, glaube ich, muss man sehr, sehr tief hineinschauen in diese Hassstrukturen im Netz, die sehr eng zum Beispiel zu tun haben mit Verschwörungstheorien. Der Mann in Halle, der Mörder in Halle, hat aufgrund von ganz konkreten Verschwörungstheorien sich entschlossen, loszuziehen und Menschen zu ermorden. Und da genau hinzuschauen, wie verbreiten die sich, wie sind die aufgebaut, wovon werden die gestützt? Die werden teilweise aus der Politik auch wiederholt mit einzelnen Schlüsselworten. Das ist, glaube ich, eine
Da meinen Sie den großen Austausch zum Beispiel.
Genau, das muss man erklären. Der große Austausch ist eine Verschwörungstheorie, nach dem bestimmte Eliten, natürlich meistens Juden, wo Verschwörungstheorie fast immer in Antisemitismus mündet, wo sich Juden verabredet hätten, weiße Europäer zu ersetzen durch Muslime und Schwarze, weil die leichter beherrschbar seien. Das ist eine sehr weit verbreitete Verschwörungstheorie und die war sowohl die Basis für die für den Anschlag in Neuseeland wie auch für den in Halle. Da gibt es also große Parallelen. Und ich befürchte, dass wir noch nicht ausreichend verstanden haben, wie sich das im Netz mit welcher Wirkmacht verbreitet.
Aber warum, also die Verschwörungstheorien, ich weiß, die gab es zum Beispiel im amerikanischen Hip-Hop der 90er und da auch mit den, also immer so Illuminaten basiert und so und auch in den Anfängen des Internet. Wieso erleben die jetzt so einen konzentrierten Boom 2019? Was ist da passiert auf einmal?
Da gibt es nicht nur eine Antwort drauf. Es ist ja in der Tat so, dass Verschwörungstheorien nicht nur uralt sind, sondern auch eine lange Zeit eine Art Standard der Welterklärung waren. Also es war völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und erst in den letzten 40, 50, 60 Jahren hat man angefangen, die Verschwörungstheorie so ein bisschen zurückzudrehen als klassische Welterklärung. Aber jetzt ist mit der digitalen Vernetzung ein sehr wichtiger Faktor dazugekommen. Man kann sich nämlich komplett abkapseln in bestimmten kleinen Communities, in bestimmten kleinen Gemeinschaften, die dann gegenseitig die Weltbilder verstärken. Dann fängt man an, in bestimmten Codes miteinander zu sprechen, die meistens hasserfüllt sind. Diese Manifeste, die hinterlassen worden sind, sowohl das von Halle wie auch das in Neuseeland, die sind voll von Codes, die nur Eingeweihte verstehen. Und in diese Codes eingebaut sind Weltbilder, die am Ende zu so einem mörderischen Hass führen können.
Also wenn man diese Einzeltäter, die nochmal einen Sonderweg gehen, ne, da sind wir uns ja einig, aber die auf der Basis von einer Verschiebung nach rechts der Gesamtgesellschaft oder mindestens des Versuches, diese Gesellschaft wieder nach rechts zu schieben, auch profitieren oder sich vielleicht auch aufgehoben fühlen, kommen wir da zu den Parteien, die in ihrem neuen geheimen Kapitel beschrieben werden oder zum Parteiversagen. Wie hängt das zusammen? Also früher haben sehr rechte Positionen ihren Raum bekommen, auch in der Union. Das war da ganz normal. Jetzt hat sich eine eigene Partei am ganz rechten Rand abgespalten, also die AfD. Wie hat sich das auf die politische Stimmung ausgewirkt, dass die jetzt nicht mehr im Pool der Union aufgehen, diese Stimmen, die es ja auch vorher gab, sondern dass die jetzt für sich alleine wirken?
Da versuche ich mal einen Bogen zu schlagen, nochmal zu diesem Konzept Realitätsschock. In ganz vielen Dimensionen ist der Realitätsschock eigentlich eine Art Kollision des 20. und des 21. Jahrhunderts. Die großen klassischen Parteien, die haben ein ziemlich gutes Instrumentarium entwickelt, um die Probleme des 20. Jahrhunderts zu erkennen und zu lösen. Aber plötzlich schauen sie mit ihrem Blick aus dem letzten Jahrhundert auf die neuen Probleme, die zum Beispiel durch Digitalisierung und Globalisierung entweder erst neu entstehen oder dramatisch beschleunigt werden. Und dann sind sie ziemlich hilflos. Wir haben ein fantastisches Symbol für diese Hilflosigkeit im Mai diesen Jahres gehabt, als ein junger Mann mit bunten Haaren aus dem Internet, Rezo nämlich, einen YouTube-Film gedreht hat, die Zerstörung der CDU. Und er hatte so großen Erfolg, dass die CDU angefangen hat, komplett kopflos zu handeln. Hätte man sich jetzt vorgestellt, dass Rezo einen Leitartikel geschrieben hätte, in der FAZ gleichen Inhalts, total auf die 12, frontal attackierend. Die CDU hätte alle Instrumente der Welt gehabt, um darauf zu reagieren.
Aber der Glöckner hat gestern, oder jetzt, ich glaube, es war gestern zugegeben auf der Buchmesse, als sie an einem Stand vorbeilief, dass das auch genau so war. Dass
an meinem CDU, Stand, um ja, genau zu sein. Ich hatte gerade eine Lesung. Da kam Julia Glöckner vorbei und ich habe exakt die Rezo-Passage vorgelesen. Sie kam dann, es gibt auch auf Twitter den Film, sie kam dann vorbei und ich meinte, ja, Rezo hat die Hilflosigkeit der CDU gezeigt.
Sie kam vorbei, hat sie mit zwei Küsschen begrüßt. Warum?
Weil wir uns kennen.
Ach so, okay. So gut, ja?
Ja, naja, was heißt so gut? Es ist eine herzliche Person und ich glaube, sie hat Küsschentraining als Weinkönigin. Ich auch. Da liegt das nah. Aber die Ebene, auf der wir gerade operieren mit Rezo, ist ja eine, wo total deutlich wird, wäre das ein Leitartikel gewesen, hätte die CDU gewusst, was sie tut. Aber dadurch, dass es ein YouTube-Film war, kam auf einmal, ja, was machen wir denn? Um Gottes Willen, lass uns doch ein Video machen mit Philipp Amthor. Der ist ja auch jung. Ja, aber nur von außen. Und so, also solche Hilflosigkeiten, die sind aus meiner Sicht ein ziemlich deutliches Symbol für die Überforderung, für das Nichtwissen und vor allem auch für diese Unsouveränität, mit diesen Phänomenen des 21. Jahrhunderts umzugehen. Und ich wünschte mir, ich könnte jetzt sagen, die doofen Parteien, aber so ist es nicht. Denn das geht uns allen so, und zwar inklusive mir. Ich möchte nämlich jetzt nicht sagen, ich habe in diesem Buch schon mal gezeigt, ich habe alles verstanden, sondern dieses Buch ist viel eher eine Art schmerzhafte Erkenntnisreise, wo ich meine eigenen Erkenntnisse, die teilweise sehr überraschend, sehr schockierend waren für mich, versucht habe zu übersetzen, sodass andere Leute die nachvollziehen können. Weil ich glaube, dass das eben ein Zeitphänomen ist.
Genau. Und also was das Verblüffende ist, ne? Also die Überforderung der Gegenwart, die Volksparteien erlebt haben, diejenigen, die davon profitiert haben, also Trump, Macrons En Marche, Podemos, die Rechten von Vox in Spanien, die Cinque Stelle in Italien, die Unterstützung des Brexit, die haben das eingesammelt, also die Leute, die von dieser Ohnmacht quasi der Volksparteien angeekelt waren, die haben die eingesammelt, aber nicht dadurch, dass sie es besser verstanden hätten, sondern dadurch, dass sie es einfach viel einfacher und im Grunde noch realitätsferner erklären oder zu lösen versuchen oder noch nicht mal zu lösen versuchen. Das ist doch total paradox, oder?
Ich finde das überhaupt nicht paradox, sondern sehr, sehr naheliegend. Parteien sind ja auch immer ein Angebot der Komplexitätsreduktion. Ja, und speziell in Deutschland ist zum Beispiel die CDU über lange Zeit gewählt worden, weil man wusste, okay, die machen wenigstens nicht alles kaputt. Da gebe ich mal die Stimme ab und am nächsten Tag kann ich für 4 Jahre vergessen, dass es Politik überhaupt gibt. Das ist also die beste Wahl für eher unpolitische Konservative, jetzt sage ich mal. Aber jetzt leben wir halt in Zeiten des Wandels, wo sehr massive Entscheidungen getroffen werden müssen, weil wenn man sie nicht trifft, passiert trotzdem etwas. Und in solchen Zeiten des Wandels wird sehr deutlich, wer versteht denn überhaupt die Gegenwart und kann Entscheidungen treffen und wer nicht. Ein zentrales Muster des Realitätsschocks ist es, dass wir plötzlich bemerken, dass die Welt anders ist, als wir dachten oder hofften. Und das Problem ist, dass gerade bei solchen Parteien die Komplexitätsreduktion daraus besteht, dass sie behaupten, es sei einfach. Es ist aber leider ganz häufig alles andere als einfach. Wir müssen jetzt erleben, zum Beispiel, dass liberale Demokratien viel weniger stabil sind, als wir gehofft haben. Das war nach dem Ende des Warschauer Pakts, dachte man so, ja, der Westen, der ist so super reich geworden und der Kapitalismus und die Demokratie, das wollen weltweit alle. Wir haben die in Grund und Boden regiert und es geht immer weiter und wird immer größer. Und diese Stabilität, die man sich eingebildet hat, die war offensichtlich ein Trugschluss. Wir erleben jetzt in Ungarn, wir erleben in Polen, in den Vereinigten Staaten, teilweise in Großbritannien, dass die liberalen Demokratien an sich selbst knabbern. Und dahinter stehen nicht nur rechte Bewegungen und Rechtsextreme, sondern häufig auch einfach der Wunsch, es möge nicht so kompliziert und anstrengend sein. Einfach der Wunsch, man möge ein bisschen Komplexität wegnehmen. Und dann ist man mit einem ganz einfachen und simplen, eben populistischen Angebot viel leichter erfolgreich.
Aber wir sind uns einig, dass die Volksparteien selber, also sie hätten etwas vorausschauender vielleicht auch nicht die deutsche Automobilindustrie so pushen können, wie das passiert ist, und einfach auch mal mit größerem Druck Konzepte für eine neue Gegenwart und für eine neue Zukunft darauf pochen können. Andererseits, finde ich, haben diese Parteien, weil sie eben so große, langwierige, schwerfällige Tanker sind, ja auch dafür gesorgt, und das knüpft an diese Frage, was macht eigentlich so eine Abspaltung der AfD, dass sie gefiltert haben. Also das ist ja alles so langwierig und schwerfällig, weil in diesen Binnenprozessen in der Partei Positionen rausgefiltert werden, schon da ein Konsens gebildet wird, um das dann am Ende als einfach ausspucken zu können. Also die Institution ist doch eigentlich fantastisch, nur sie ist zu langsam für heute, oder?
Langsamkeit ist in einer liberalen Demokratie nicht zwingend etwas Schlechtes. Das muss man erst mal vorher sagen. Langsamkeit gibt auch eine bestimmte Form von Stabilität. Das ist in ruhigeren Zeiten des Friedens ein sehr großer
Merkel
Wert.
Merkel hat damit durchregiert.
Das Problem ist, dass in Zeiten des Wandels und in Zeiten des sehr radikalen Wandels, angeschoben durch die Beschleunigung der Digitalisierung zum Beispiel oder durch die Globalisierung, dass in solchen Zeiten dieses sehr langsame Vorgehen manchmal dramatisch erschwert, eine Lösung zu finden. Wir haben mit Abstand das größte Vermögen der Parteien, nämlich das Beharrungsvermögen, das uns zwar häufig einen positiven Ausblick beschert, weil klar ist, es gibt ja eine Verlässlichkeit. In dem Moment, wo man aber schnell und präzise entscheiden muss, steht das manchmal einer Lösung im Weg. Wir sehen das etwa bei der digitalen Infrastruktur, wo in Deutschland wirklich eine absolute Katastrophe von digitaler Infrastruktur vorgetragen worden ist. Und noch heute, es ist erbärmlich, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das ist wirklich katastrophal schlimm. Und das in einem Bereich, wo man sagen würde, Moment, aber Infrastruktur, da war Deutschland immer hervorragend. Ein Teil des Wohlstands aus dem 20. Jahrhundert ist aufgebaut auf einer perfekten Infrastruktur in Deutschland. Und jetzt im 21. Jahrhundert haben wir eine wirklich sehr schlechte Infrastruktur. Ja, ich meine, das ist jetzt so, wenn man rund um Frankfurt einmal fährt, dann ist man ständig in irgendwelchen Funklöchern und es ist Frankfurt. Ja, linksrheinisch, wo mein Verlag Kiwi ist in Köln, da hält man das Handy so in Richtung Belgien oder Frankreich, um besseren Empfang zu haben. Und das ist doch einfach kein Zustand für ein sehr reiches Industrieland.
Also es gibt tatsächlich realpolitisches Versagen, das überhaupt nicht hinnehmbar ist. Und es gibt diese Probleme, die, ist nicht meins, es gibt die Probleme, die für alle schwierig zu lösen sind, weil der Wandel doch dann massiv und so schnell gekommen ist, dass man die großen Institutionen nicht so leicht umlenken kann. Die etablierten Parteien werden dann als die da oben verächtlich gemacht. Und wie bei der Identitätspolitik liegen da die Rechten und die Linken etablierten Verachter näher aneinander, als sie möchten. Sind Wähler der AfD und Wähler von Die Partei, von Martin Sonneborn, gleich blind für die eigenen demokratischen Privilegien?
Nein, das würde ich auf keinen Fall so sagen. Das eine sind Rechtsextreme und das andere sind aus meiner Sicht eher Zyniker. Ja, ich würde Die Partei jetzt gar nicht in irgendeine politische Ebene einordnen, aber letztlich ist Die Partei auch ein Phänomen, wo man der Parteienlandschaft, also diese Satirepartei, wo man der Parteienlandschaft nicht mehr zutraut, die Probleme zu lösen, für die sie eigentlich gewählt werden. Insofern ist das auch ein besorgniserregendes Zeichen aus meiner Sicht, dass quer durch Europa Satiriker gewählt werden mit voller Absicht. Das ist eine Form von Absage an der liberale Demokratie, wo man so ein bisschen sich auch leisten können muss, eine solche Partei zu wählen. Es ist auch eine Form von Privileg, überhaupt seine Stimme verschwenden zu können an eine Satirepartei. Es gibt viele andere Menschen, die können sich das eben nicht leisten, weil sie ganz konkrete Sorgen und Nöte haben, die sie versuchen, mit ihrer Stimme zu adressieren. Und wenn mir, und das ist der Ausdruck einer solchen Stimme an eine Satirepartei, wenn mir total schnurz ist, wer gewählt wird und was er dann am Ende entscheidet oder sie, dann halte ich das für eine Form von Demokratieverächtlichkeit, die ich, das beschreibe ich in dem geheimen Kapitel auch, katastrophal finde. Es ist trotzdem immer noch etwas anderes als Rechtsextreme, die in den meisten Fällen menschenfeindliche Ideologien verbreiten.
Jetzt haben wir eigentlich vorwiegend die Konservative. Oh, Sie können ruhig klatschen, na klar. Immer aus der Seele raus. Jetzt haben wir eigentlich vorwiegend konservative Politik kritisiert, weil die, obwohl es große Koalitionen gab, doch eigentlich maßgeblich bestimmt haben, was passiert. Was hat denn die Linke für spezifisch linke Probleme in
welche
der Gegenwart?
Welche Linke nochmal? Genau. Aber es ist in der Tat leider nur ein schlechter Scherz gewesen, der aber vielsagend ist. Es ist ja bestürzend, dass wir mit der Digitalisierung gigantische Digitalkonzerne haben, die bis jetzt nicht ausreichend gut reguliert sind, und dass wir mit der Globalisierung eine Vielzahl von sozialen Problemen haben. Und beides würde theoretisch ein vors Tor gerollter Ball für die gesamte Linke ergeben. Und sie kann davon schon seit vielen Jahren in keiner Weise profitieren. Bei der SPD ahnt man auch schon, warum. Ja, weil die quasi die institutionalisierte Mutlosigkeit mit hineingebracht hat in diese große Koalition. Aber gerade bei der Linkspartei denkt man sich, wieso? Eigentlich haben die doch Themen. Und meine These ist, dass man auch hier das Gefühl hat, dass mit Erfolgsrezepten aus dem 20. Jahrhundert versucht wird, die Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen und dass die Leute dort draußen das spüren. Man wählt doch eine Partei, um die Dinge im Griff zu haben, um die Dinge in eine Richtung zu lenken. Und wenn die Parteien so erkennbar und so wiederholt nicht nur die Dinge nicht im Griff haben, sondern noch nicht mal das eigentliche Problem verstehen
und
scheinen.
Und darüber hinaus sich untereinander
Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, warum man denkt, dann halt nicht. Und man sieht übrigens am Erfolg der Grünen, dass ein ganz konkretes Lösungsangebot, was glaubwürdig ist, weil man es schon sehr lange vor sich herträgt, offenbar immer attraktiver wird. Das ist ja beim Klimawandel tatsächlich so, dass die Grünen eigentlich die einzige Partei waren, die das schon länger als zentrales Thema gehabt haben, wo man ihnen dann abnimmt, nicht schnell auf den Zug aufzuspringen, sondern ernsthaft Konzepte angewendet zu haben, die tatsächlich dafür eine Lösung darstellen.
Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Also außer den Grünen und außer der AfD, die so eindeutige, klare Botschaften haben, fehlt vielen der große Entwurf, die Erzählung, die viele begeistert. Welche Fragen könnten sich denn die Parteien stellen, um diesem Entwurf näher zu kommen?
Ich möchte jetzt etwas sehr Problematisches zugeben, denn obwohl ich ein Buch geschrieben habe mit 10 Kapiteln über die 10 großen Debattenbereiche, kommen da drin verstörend wenig Lösungsvorschläge hinein.
Also ja, dafür nicht das Lehren so, da vorne
draufsteht. Ja, ich habe das erste Kapitel zum Klimawandel, dann Migration, Integration, Rechtsruck, Wandel der Arbeit, China, soziale Medien und solche. Also in den ganzen großen Debattenthemen. Und natürlich ist man dann immer versucht, nach jedem Kapitel aus dem Ärmel zu schütteln. Das sind die 3 Lösungsvorschläge, alles ganz einfach.
Deswegen frage ich nach Antworten.
Ich befürchte aber, das ist extrem schwer, nicht nur die Antworten zu geben, das wäre jetzt Größenwahn, das zu tun,
genau,
sondern schon die richtigen Fragen zu stellen in diesen unterschiedlichen Bereichen. Und das ist der Grund, warum ich die ersten 9 Kapitel als Zumutung für das Publikum empfinde. Sie sind also wirklich schwierig zu lesen, man hat dann nicht gute Laune danach. Aber das 10. Kapitel, das gibt so einen kleinen Hoffnungsschimmer, eine Art Strohhalm, den ich runterreiche. Und wenn man in so einem Brunnen nicht nur reingefallen ist, sondern schon zu ertrinken droht, dann ist auch ein kleiner Strohhalm eine Art von Hoffnung.
Kann man damit wenigstens Luft holen.
Ja, immerhin. Also
und dann verhungern.
Immer eine Größenordnung. Und den konkreten Vorschlag, den ich da mache, ist, dass meine These heißt, die Jugend, vor allem die Jugend, hat schon viel früher die Realitätsschocks produktiv verarbeitet. Die hat ein Gespür dafür bekommen, wie man damit umgeht. Ich habe da auch Belege im 10. Kapitel dafür, die ich jetzt nicht sage, damit man das Buch kaufen muss. Aber diese Jugend hat offenbar ein Gespür für die Probleme entwickelt. Und ich glaube, wir, die Erwachsenen, müssen auf diese Jugend zugehen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und dafür kann man dann auch die dazugehörigen Fragen stellen. Denn ich glaube, das geht Hand in Hand. In den meisten Fällen ist, wenn man eine Frage gezielt stellt, ein Teil der Lösung ja schon drin vorhanden.
Jetzt am Ende des Gesprächs kann ich ja sagen, ich habe Ihr Buch gar nicht gelesen. Ich habe es gehört.
Ja, das ehrt Sie sehr. Ich habe das Buch auch als Hörbuch aufgenommen.
Genau. Und Sie haben 8,5 Stunden selbst eingelesen. Sie haben die gesamte erste Auflage, 24.000 Bücher selbst signiert. Was ist mit Ihnen?
Ich bin ein komischer Typ.
Applaus. Vielen Dank, Sascha Lobo. Danke.